Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Den bedeutendsten Autor Georgiens der Gegenwart vorzustellen, Akamorchiladze, der gar nicht wirklich so heißt, aber davon später. Und er hat etwa 30 Bücher veröffentlicht, Romane, Essays, keine Lyrik. Und er wird jetzt zum zweiten Mal in Deutschland entdeckt. Das ist im Jahr 2006 schon mal ein großes Werk von den Maschinen, Santa Esperanza, ein Roman in einer Spielkartenform. Also es waren 4 Farben an 9 Karten, also 36 kleine Hefte von jeweils 24 Seiten. Es ist jetzt neu erschienen beim Mitteldeutschen Verlag in einer Buchausgabe mit 760 Seiten und das kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Es ist ein ganz, ganz wunderbarer Roman. Wir aber heute reden über seinen Erstling, Reise nach Karawach. Ich halte es mal hoch. Dieses Buch ist 1992 in Georgien erschienen, zu einer Zeit, als der große Umbruch war. Die postsowjetische Zeit hatte begonnen, der Kommunismus war zusammengebrochen, Georgien hat seine Selbstständigkeit wiedererlangt, aber es ging sehr anarchisch zu und es war natürlich auch kaum Geld da und kaum Mittel. Und dann hat man Bücher gemacht, wie man sie bei uns in meiner Hippie-Jugend aus den späten 60er Jahren kennt, als wir auch solche Hefte gemacht haben, weil wir anderes nicht hatten. Insofern ist es ein Buch, was schon fast, wenn man den Einband und die Machart anschaut, verrät es schon, was es sein will, nämlich ein subversives Buch. Es geht um die Zeit 1992, es geht um die Zeit, als der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien tobte, die sogenannte Bergkarabach-Krieg. Es war ein Krieg um Gelände, es gibt ja heute noch diese Auseinandersetzung, nach wie vor gibt es dort ab und zu mal Scharmützel, aber damals war ein richtiger Krieg entbrannt. Und es geht allerdings auch und hauptsächlich um den Bruch der Zeiten zwischen der sowjetischen Ära und der postsowjetischen Ära, eine Zeit, in der diese Leere herrschte und diese Leere hat eine ganze Generation getroffen, die damals 18- bis 25-Jährigen, die das Alte nicht mehr wollten, aber was Neues noch nicht hatten. Ernst Toller hat mal gesagt, die einzige Zeit, in der wir wirklich frei sind, ist, wenn die alte Ordnung zusammengebrochen ist und eine neue sich noch nicht etabliert hat. Und das ist ungefähr diese Zeit, und die beschreibt er. Eine patriarchalische Struktur, die noch herrscht, aber die Jungen wollen ihre eigenen Wege gehen, auch ihre eigenen emotionalen Wege gehen. Dieses Buch enthält eine der tragischsten Liebesgeschichten, von denen, die ich je gelesen habe. Es ist eine ganz wunderschöne. Ich werde auch gleich einen Teil daraus lesen aus der Liebesgeschichte. Aber ich will erst mal Akka fragen. Akka, is it true that nearly every Georgian has read that book?
No, that's not true. Maybe it's because of movie. The movie was made, and also it was staged in the late 90s, and also it was a rare radio play and everything. Maybe a cigarette pack too. I don't know at that time, but it's more about movie.
Okay, also er sagt, es ist nicht wahr, was ich gehört habe, dass jeder Georgier dieses Buch gelesen hat, aber jeder Georgier weiß davon, weil der Film sehr erfolgreich war, weil es eine Hörspielbearbeitung gab und weil es in aller Munde war. Und es gab, there was more than one movie made.
Yes, then they create, as the movie makers love to do, they created sequels, but I have no part in that. They just got the title and... That was it. Like Three Musketeers, 5 years, after 10 years, after 20 years, they follow the characters.
Soll ich übersetzen oder geht es auch ohne? Übersetzen? Gut. Also er sagt, es sei ähnlich wie bei den drei Musketieren, die alle paar Jahre neu verfilmt werden mit neuen Abenteuern, neuen Gestalten etc. Es gab also zwei Folgefilme zu Reise nach Karabach. The main character, the narrator of the book, is called Gio, and if I'm not completely mistaken, Gio is your name.
Yeah, that's no difference. Half of Georgians are named Gio, that means Georgi, and another half David. We have these famous names, and we have a very special attachment and to Nadom and to St. George, and our country is called Georgia. It's Greek and it's a deep story, but we don't need that. But also his friend Gogoliko is George too. They are both George, so they are the same in some way. Two sides of one man or something like that.
I don't...
There are many shortened versions of name George in Georgia. Mm-hmm. You can call it about two dozens or something like that.
Also er heißt zwar tatsächlich Gio, wie der Held seines Buches, aber er sagt, ungefähr die Hälfte aller Georgier heißen Gio, weil Gio kurz vor Georg ist und Georg ist kurz vor Georgien und Georgien, der heilige Georg, der fast mal seine Heiligkeit verloren hätte, weil er angezweifelt wurde, der Drachentöter, der ist nicht nur der Wappenheilige von Georgien, sondern auch der Namenspatron von endlos vielen Georgiern. Insofern es gibt ein Buch mit zwei Hauptfiguren, Gio und Gogliko. Gogliko ist sein Sidekick, sein anderer Freund, also sein Freund, der aber eben ganz anders ist als er. Und auch Gogliko ist eine Kurzform von Georg. I have heard there was a long review in the Independent a long time ago in an English newspaper, Independent, and they said that your two characters stand for Georgia in the whole, that they represent the country of that time, that you wanted to write not only a book about two guys but a book about the state of being of the whole country.
I haven't thought that deep, I'm afraid, but still, they of course represent two sides of Georgian character. One is extremely joyous and extremely stupid guy, and second is dramatic and a deep thinker, but knows less and has less experience than that stupid guy. So it makes interesting mix to operate together. I think now, I wrote it 27 years ago, and I'm not sure speaking about the truth, but my feeling now is that.
Also er hat im Grunde eine Person in zwei Figuren aufgeteilt, den dramatischen, den nachdenklichen, den der weiß, dass er nichts weiß, und seinen Freund, der sehr viel unbeschwerter ist, sehr viel mehr erlebt hat, sehr viel aktiver ist, aber auch sehr viel dümmer ist. Gogliko ist tatsächlich jemand, der so dumm ist, dass er, wenn er schon von Soldaten gefangen genommen wird, einen von denen so in den Hintern tritt, dass er die Treppe runterfällt und natürlich auf diese Weise einen ganzen Teil seines Gesichts verliert, weil sowas nicht ohne Folgen bleibt im Krieg. Shall I read first? A little?
Okay, if you want, I read this.
Yeah, you read this. Also, Aka liest jetzt erstmal den Anfang und dann lese ich ein Stückchen auf Deutsch vor.
Just one paragraph in Georgian, it's the very first line, yeah. Თებერვლის ბოლოს დაიწყო ყველაფერი. აქ ომი იყო თუ რაღაც, რაც ქვია. აი ეს რო გაიქცა და მე რომ მოკლედ აი გამბები საერთოდ არ მიზიდავდა აქამდე, ახლა მით უმეტეს. თებერვლის ბოლო იყო და გოგოლიკო შემომიჩნდა. წავიდეთ. 6-4 პიანის ფული წავიღოთ, წავიდეთ. მეზარებოდა თან ამ ზამთარში. გადადი გადმონ. თარატონა წავსულიყავ, ბენზინიც არ იყო. მაინც არ მომეშვა, კარგი ფეხი გაქვს. წავიდეთ, ჩამოვიდან და შემოდგომდე უფასო კაიფში ვიქნებითო. არც მინდოდა, აღარც მინდა ხოლმე კაიხანია. წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ თუ მომენადრება. სად მიმათრე, ბავშვი ხოღარა ვარ, წადი და ჩამოიტანე. მერე ყველგან იმბაზრე, წამალი და მოსაწევი ავიღე განჯაში, ავიღე განჯაში, განჯაში და ასე შემდეგ. წამიყვანე, დაიჩემა. თან საერთოდ მეტყოლებაში იჭედება. ჩანდაბას გოგლიკოს თავი, წავიდა და საღამოს ყიფიანი მოიყვანა. დიდია ეგეთი ბიზონივით. ორი მარტო შარფი აქვს ჩაფენილი, კრიალოზანს ათამაშებს. That's enough, I think.
So, das war relativ georgisch. Das übersetze ich natürlich nicht, weil ich, das können Sie dann nachher im Buch nachlesen. Das Buch wird übrigens da hinten, können Sie es dann auch erwerben. Er signiert selbstverständlich auch gerne. Ich tue das, was ich am liebsten tue, nämlich romantische Geschichten vorlesen. Es gibt dieses Buch, wie gesagt, so, zerfällt sozusagen in zwei Teile, die romantische Liebesgeschichte zwischen Gio und Jana, die, man wird es gleich hören, unglücklich endet. und die Geschichte der beiden, wie sie dann im Kriegsgebiet ankommen, nachdem sie sich verfahren haben. Übrigens in einem Lada, dieses Buch hat gar nicht wenig Parallelen mit Chick, wenn jemand diesen Roman Chick kennt von Wolfgang Herrndorf. Man kann sagen, das sei so eine Art Chick für Erwachsene. Also zwei Jugendliche fahren in einem Lada los, in dem Fall um Drogen zu kaufen, verfahren sich völlig, geraten in den Kriegsauseinandersetzungen, werden festgenommen, werden dann wieder befreit. Also werden von den Aserbaidschanern festgenommen, von Armeniern befreit, sind dann in Armenien, glauben, dass sie als Geisel gehalten werden, befreien sich und Gio kehrt dann am Ende zurück. Also es hat schon Parallelen. Der einzige große Unterschied ist der, dass sie mit einem brandneuen Lada fahren, der hinterher allerdings ungefähr so aussieht wie der Lada, mit dem Chick und seinen Partner losfahren. Also, die junge Dame, die er verehrt, heißt Jana. Jana hat er kennengelernt. Sie war, es gibt eine Form der Prostitution in Georgien, die so ist, dass junge Mädchen oder Mädchen schon in Häusern arbeiten, aber nicht sich aktiv prostituieren. Aber wenn man weiß, wo sie sind und wenn man sie kennenlernt, dann nehmen sie auch Geld. Es war eine Zeit, wo vielen gar nichts anderes übrig blieb. Also man sollte, sie wird oft als Prostituierte abgetan, aber das stimmt nicht. Ich verteidige sie immer. Jana war alles für mich. Sie war etwas, worüber ich nie nachgedacht hatte, was ich nie haben wollte. Das war etwas, wofür die Menschen wahrscheinlich überhaupt leben. Ich weiß bis heute nicht, was eine Familie bedeutet und was mit den Worten Familie als gottgewollte Institution und derlei Quatsch gemeint ist. Auf jeden Fall war ich davor noch nie so glücklich, so ausgeglichen und voller Ruhe gewesen. Noch nie hatte ich so viel nachgedacht und geträumt wie in diesem Winter. Ich hatte kein einziges Mal den Videorekorder eingeschaltet. Den Jungs machte ich die Tür nicht auf und ging jeden Morgen Brot kaufen. Ich hätte auch gearbeitet nach dem Studium. Ich bereitete schon meine Diplomarbeit vor und eine elende Gestalt aus der Projektabteilung machte für mich die Zeichnungen. Jana verließ mich nur an den Wochenenden. Sie wohnte gemeinsam mit einer Tante irgendwo auf der Moskauer Allee. Um den Hals trug ich ihren schlichten grünen Schal und lief so herum, ziel- und gedankenlos. Die Jungs wussten schon, dass sie bei mir wohnte, ließen sich aber nichts anmerken. Nur Gogliko grinste ab und zu, wenn er sagte, »Lasst uns abhauen, seine Frau kommt gleich.« Ich ließ ihn ohne Antwort. Nicht mal der Papst hätte das Ganze verstehen können, geschweige denn Gogliko. Lediglich Duda schien verwirrt. Es war sonnenklar, dass er die ganze Zeit über Jana und mich nachgrübelte. Ich wusste, dass sie aus seinem Mädchenkreis stammte. Er wusste wahrscheinlich viel mehr als ich, 100-mal mehr. Diese Klatschtante kann mich mal. Ich scherte mich keinen Deut darum. So gut ging es mir noch nie. Alles gefiel mir und freute mich. Bei jedem Wetter gingen wir spazieren, bei Kälte, Regen und Schnee, immer zu Fuß. Auf der Gribojedow-Straße gab es einen Keller mit dem Namen Mingrelische Küche. Wir saßen die ganze Zeit dort. Jana lächelte und ich freute mich. Wir redeten ganz normal und menschlich miteinander. Ihre Hand lag immer in meiner Tasche und ich drückte sie so fest ich konnte. Ich habe mich in das gemeinsame Zuhause verliebt. Jana trug stets meine Pullover und ihren farblosen Mantel. Ich habe ihr eine Jeans gekauft, italienisch oder so. Wir lachten oft und viel. Eines Morgens ging ich zu meinem Vater. Es war früher Morgen, er lag im Bett. Irakli saß auf seinem Bierbauch und sie rangen miteinander. Ich brauche 5000 Rubel, sagte ich. Er setzte Irakli ab und richtete sich auf. Hast du gezockt? Er war schon kurz davor loszubrüllen. Ich will eine Jacke kaufen. Du hast doch eine Jacke, dieses Daunending oder wie auch immer es heißt. Ich will sie trotzdem. Wo fährst du hin? Er hat einen Knall. Immer bildet er sich ein, dass ich abhauen will nach Ingushetien oder so. Seit damals, als Morcila und ich im ersten Studienjahr in der Nähe von Mleta verhaftet wurden, hat er Wahnvorstellungen, dass irgendwas abgeht. Eigentlich haben sie uns auch damals grundlos eingelocht. Die Sache lag völlig anders. Ich fahre nirgendwo hin. Ich will eine Jacke. Wohin soll ich denn hinfahren? Was weiß ich? Ihr Mistkerle seid doch keine Männer. Dann stand er auf, kratzte sich am Bierbauch und brüllte, Nana! Nana kam herein. Wo fährt er hin? Wo soll er denn hinfahren? Er will einfach eine Jacke. Ihr flüstert doch die ganze Zeit hinter meinem Rücken miteinander. Sobald er reinkommt, rennt er zuerst zu dir. Ihr wollt mich wohl verarschen. Magst du Tee trinken, Tengis? Du gehst dann immer mit ihm und er kauft die verdammte Jacke zusammen, sagte er auf einmal und wandte sich zu mir. Brauchst du sie für Gogliko? Nein, nein, wieso ist das so schwer zu verstehen? Ich will sie für mich. Dann nimm den Schlüssel und fahrt mit dem Auto. Setz ihn nicht irgendwo ab und ruf ihn später nicht aus einer Polizeiwache an. Ich habe mich sogar gefreut. Die Jacke, türkisch oder so, wollte ich für Jana. Sie hing im Vera-Viertel im Schwarzmarktladen von Margeschwili. Nana musste die erste Jacke und dann mich. Sie wird nicht passen, sie ist zu klein. Die Jacke hatte Knöpfe auf der linken Seite. Nana betrachtete mich noch einmal, legte das Geld auf die Theke und drehte sich zu mir. Nimm sie, ich bin in einer Minute wieder da. Eine halbe Stunde lang saßen Nana und ich dann im Auto vor Margeschwilis Laden. Ich erzählte ihr alles. Sie fragte mich aus, auf ihre Art, sehr sanft. Sie schien sehr besorgt zu sein. Tengis wird ausflippen, sagte sie schließlich. Natürlich würde Tengis ausflippen. Ihr könnt doch nicht für immer so weitermachen. Es wird sich ändern. Und was genau wird sich ändern? Giuschki, du bist ein sehr guter Junge, aber Tengis wird es nicht zulassen, dass du sie heiratest. Nicht zulassen. Anscheinend denken sie, dass man Jana und mich zum Standesamt bringen muss, mit Rosen und Nelken in der Hand, in Begleitung von meinen 200 und Tengis 500 Freunden. Das Restaurant Iveria wäre nur für uns reserviert, der ganze Verkehr hätte unseretwegen stillgestanden und irgendeine Alte mit Tauben und Trinkhorn wäre in den Saal hereinspaziert. Ich sag ihm nichts. Genieß die Zeit, solange es geht. Wenn er dich erwischt, redest du dich selbst raus. Dann nahm sie ein mit Halbedelsteinen bestücktes Silberarmband aus der Handtasche, syrisch oder türkisch, und steckte es in eine der Taschen der neuen Jacke. Du hast keine Ahnung, was man einem Mädchen schenken soll, sagte sie lächelnd und zwinkerte mir zu. Ich hatte das Gefühl, dass Nana sich selbst dieses Geschenk machte. Jana schlief noch. Ich küsste sie und zog ihr die neue Jacke an. Sie war noch im Halbschlaf. Auch das Armband zog ich aus der Tasche und legte es um den Arm. Wir saßen auf dem Bett und lachten. Seitdem grübel ich ständig nach und versuche mich zu besinnen, ob es diese Tage wirklich gegeben hat, ob Jana sich wirklich freute und ob wir an den regnerischen Tagen tatsächlich am Fenster saßen und uns an unsere Kindheit erinnerten. Heute erscheint das Ganze in so weiter Ferne, dass ich mich jedes Mal an etwas klammere, wenn ich über diese Zeit nachdenke. Jana, 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 ich hatte nichts anderes im Kopf und ich dachte über sonst nichts nach. Ich machte keinen Rückzug. Etwas Besseres als das kannte ich nicht und basta. Ich wusste nicht, wie wir leben sollten, was passieren würde oder wie. Jana schien wie eine Feder zu sein, warm, leicht. Beim Einschlafen legte sie ihren Kopf immer auf meine Schulter und murmelte ununterbrochen verschiedenes Zeug. Ich lag mit geschlossenen Augen da und wartete darauf, dass sie mir den nächsten liebevollen Unsinn in der Stille der Nacht zuflüsterte. An jenem Morgen hat es geschneit. In Tbilisi gibt es ja nur zweitägigen Schnee, der sehr kurze Zeit angenehm ist und sich danach in einen alles verschlingenden Schlamm verwandelt. Es war genau diese Zeit. Als ich aufwachte, stand Jana am Fenster. Sie ließ mich nicht mal zu sich kommen und sagte mit tiefer Stimme in ihrer typischen direkten Art, ich glaube, ich bin schwanger. Ich wusste, dass es eine sehr gute Neuigkeit war, aber ich wusste nicht, was tun. Ich dachte, in diesem Zustand bekommt man das Bedürfnis nach allen möglichen Dingen und auch wenn sie mitten im Winter Erdbeeren essen will, musst du sie besorgen. Es war etwas Ungewöhnliches, wie das Warten, neue Gefühle, etwas, was man davor nicht kannte, die gigantischen, fragilen Gedanken. Wir spazierten den ganzen Tag durch den Schnee. Um uns liefen Kinder herum, Frauchen führten ihre Hunde spazieren, die Alten watschelten im Schneckentempo um den gefrorenen Brunnen. Der Himmel über uns war schneeweiß und ruhig. In den verschneiten Alleen des Parks fühlte ich mich so leicht, dass ich befürchtete, Jana könnte mir aus der Hand gleiten, schmelzen und sich mit der kalten, ungewöhnlich würzigen Luft vermischen. Ja, solche Gedanken kamen mir in den Sinn. Ich stopfte sie immer wieder mit Schokolade und solchem Zeug voll. Auch das hatte ich irgendwo gehört. Wie gesagt, ich dachte über nichts nach, weder über Tengis noch darüber, was in der Regel darauf folgt und was, wie ich feststellen musste, in dieser wunderschönen Stadt mehr geschätzt wird als ein Kindesleben und Menschenglück. Es hat mehr Wert als die Liebe zwischen einem Mädchen und einem Jungen. Die Regeln haben anscheinend Priorität. Das heißt, wenn Gogliko mein Freund ist, ist es normal und so. Aber wenn Jana mit mir zusammen sein will, ist es abnormal. Anscheinend müsste mein Vater mich umbringen, weil ich mit einem Mädchen Mitleid gehabt habe, weil ich mich in sie verliebt habe, weil ich sie mit nach Hause gebracht habe. Das arme Mädchen, das in einer verqualmten Bude liegende, elende, zitternde, weiche und zarte Mädchen. Ich hätte anscheinend das alles wissen sollen, weil Tengis Mikadadze nicht irgendein Taxifahrer ist. Ich wusste es aber nicht. So. so viel als kurzer Einstieg in dieses wirklich sehr romantische Buch. I have again to get back to the name question. You are Gio Afradliani.
Yes.
So why did you change your name to Akamotiladze?
How can you pronounce that, and how can you pronounce that? That's a difference. No, in fact, that was, I had been working in newspaper, and we are doing, that. There was that style, doing some material on by your real name and other with some pen names. And we have several, and when I wrote that, I had 7 or 8 pen names in paper and choose this one. That was absolutely such accidental in some way, because it was short and you think that was that. But it turned out that it never works in Georgia. You need the pen name to hide, and after 3 or 4 months everybody knew that I wrote that book, and that was...
Okay,
so it doesn't work, but then I left that.
Ich übersetze das kurz. Also, er hat viel für die Zeitung gearbeitet, sehr, sehr lange, und tut das auch manchmal heute noch. Und er hatte sehr viel verschiedene Pseudonyme für die Zeitung, für jeweils unterschiedliche Dinge, die er gebraucht hat. Und eins von diesen etwa 7 Pseudonymen war eben Akamotiladze. Und er hat unter diesem Pseudonym das Buch rausgebracht. Aber schon nach wenigen Monaten ist er aufgeflogen und es war klar, dass er es ist. Let me get back to the pen name, because I know what Motiladze means now. Motiladze means something like humble, doesn't it?
Not directly. But that's not that deep meaning in my occasion. But that's a name of, how to say, one good man whom I knew when I was a boy.
Okay.
And I was, that's...
Also, Motiladze kommt von einer...
Just name. I was not close, but I remember some pictures from my boyhood when he visited our flat. He spent a lot of time in Soviet camps. Mm-hmm. He was a good doctor, and I remembered that family, that name. Mm-hmm. And I used it in that way that when I needed some names in newspaper, I recollected. Mm-hmm. And that carry on.
Also Motiladze, die Wurzel des Wortes, des Namens, heißt so etwas wie bescheiden. Und ich habe gefragt, ob das auch der Sinn dieses Namens sei, aber sagt nein, sondern er kannte in seiner Jugend jemanden, der wirklich so hieß. Und dann hat er sehr verehrt und dann später seine Augen verloren, weil er in sowjetischen Lagern zugrunde gegangen ist. Aber er hat sich an ihn erinnert, hat dann später Fotos gesehen und hat diesen Namen für sich genommen. There is a character who is shortly mentioned in the passage that I read, who is called Motila. Is that... Is that a reference to
it? Not directly, but in Georgia there is a habit, especially in schools and even later, somebody has his still, he's alive and he's old, but they cut the last part of the family name and just call the half, you know, because we have a Zend Schwille, which means son and child. Mm-hmm. Yeah, all the ends mean that. In Georgian family name. So you cut that and it's just a nickname.
Okay.
It turns into nickname and everybody knows it that way.
Also der Motiladze.
Sometimes it passes school, sometimes not. But sometimes it's for all your life. They call it like that. Yeah.
Also die Georger schneiden oft das Ende des Namens ab. Die heißen ja alle Schwili hinten. Schwili heißt Sohn von. Also wie Ovitch oder wie bei den Gunnarssons, bei den Sons im Isländischen. Und sie schneiden oft das Ende ab und das wird dann sozusagen der Spitzname dieser Leute und die werden dann nur noch mit diesem Namen genannt und so war es auch in diesem Fall. What is your position to the book today? I mean, when you read it again, and you have to read it again because we are presenting it every once in a while, how do you feel about it? Are you proud of it? Is it a book that somebody else has written, but not you, or
being proud is not a position for literature. I have being proud when you win the Olympic gold medal, and that literature is a life. It's not a sport. I think being proud, but I remember that book. That's my very, very first book. I was a boy when I wrote it. Lovely. I thought it was already half dead, you know, about books. You have the book and you feel after several years that it's totally dead. It is kind of reborn now in some way. So it's such intriguing thing a bit, but not more. But I have good feeling with characters. And they are okay, I think. They are not deep, but they are okay. It's written by boy, and boy has trivia, you know.
Also er sagt, man kann auf ein Buch nicht stolz sein, sondern ein Buch ist ein Stück Leben, und stolz kann man auf eine Sportmedaille, auf eine Auszeichnung sein, aber nicht auf ein Buch, weil ein Buch zu sehr zum eigenen Leben gehört. Und er war noch sehr jung, als er es geschrieben hat, und es war das erste Buch, und er sagte, manche Bücher sind tot, die man wieder liest und die man geschrieben hat, aber manche sind nicht tot, und dieses eben nicht tot. Yeah, it's not dead because it's the book about one generation, about it, it's a very important book which has the feelings of this generation. What happened to this generation? Where are they today?
Some of them are fine, and some of them are dead. Most of them are dead, and some are okay. From past. You know, it was like a front line, the life at that time. In direct meaning, and meaning in a such maybe a more thoughtful and deep philosophical meaning. It was a front line. Mm-hmm. Guys lived their lives on the front line, in the streets, at home, in the real wars, which were civil, and then with our regions, who were breakaway regions. So three or four years, that was total such mess. But who survived? They died late. Lifestyle which they followed couldn't last long. And it's much to speak about that. But still, some of them are fine. Some.
Okay, nur ganz kurz, er sagte, das ist wirklich das Buch einer Generation. Ich habe gefragt, wie es dieser Generation heute geht. Er sagte, manchen geht's gut, sehr, sehr viele seien gestorben inzwischen. Es war damals wirklich das Leben an einer Frontlinie, und es war sehr hart, und viele sind auch weggegangen. But to close the reading, I have to say, I think for all of us, that we are very happy that you are still alive.
Thank you. Lovely. I hope so.
Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Leipzig auf der Buchmesse bei Leipzig liest. Wir wollen uns in der folgenden halben Stunde dem Gedicht widmen. Gedichte, werden Sie fragen. Wir haben hinter die Gedichte ein Ausrufezeichen gesetzt. Gedichte, aber unbedingt. Dazu begrüßen wir theoretisch aber auch nur drei, also in Wirklichkeit nur noch zwei Autorinnen am Stand. Zu meiner Rechten Elke Kaminski aus Berlin.
Dankeschön. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sie hat es geschafft, herzukommen. Für Grit Kurt aus Leipzig wäre es fast auch mit dem Fahrrad.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.